aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gern mit dir über schwierige Elterngefühle sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von der Alltagsgold-App, die Journaling und Fotobuch verbindet, und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Schwierige Elterngefühle. Wir haben nämlich gemerkt in letzter Zeit, ne, Nora, dass wir immer wieder in unterschiedlichen Situationen Menschen treffen oder die dir schreiben, die sagen, manchmal knapse ich schon auch ganz schön an meiner Elternschaft oder bei mir entsteht da so ein starkes Gefühl. Also die Leute erschrecken fast. Mhm. Und bekannter oder sozusagen gerade ziemlich aktuell ist ja auch immer wieder Regretting Motherhood als ein Gefühl, das wie so eine Lupe, wie so ein Brennglas wirkt.
Ja, also das ist ja ein Thema, das seit 2015 mit diesem Namen belegt ist. Regretting Motherhood ist eine Formulierung von Orna Donat, einer israelischen Forscherin, die mal so eine Studie gemacht hat, die 2015 erschienen ist, in Israel, die weit Wellen geschlagen hat. Sie hat da eine relativ kleine Gruppe Frauen porträtiert und vorgestellt, die ihre Mutterschaft bereuen und darüber geforscht und das publiziert. Und alleine diese Tatsache, dass sie das sozusagen in die Öffentlichkeit gebracht hat als Phänomen, dass es das gibt, Mütter, die sagen, wenn ich es nochmal entscheiden dürfte, würde ich nicht mehr Mutter werden. Das hat wirklich wie so Schockwellen in die Gesellschaft getragen. Und gleichzeitig kam damit dieser Begriff Regretting Motherhood in die Welt, der seitdem gerade auch in sozialen Netzwerken sehr herumwabert und von unterschiedlichen Menschen verwendet wird und teilweise auch mit unterschiedlicher Bedeutung belegt wird. Also Orna Donat hat in ihrer Studie ganz klar Regretting Motherhood abgegrenzt, so gut es geht, von quasi den Rahmenbedingungen des Frau- und Mutterseins. Also ihr ging es explizit nicht darum, dass Frauen sagen, ich bin nicht gerne Mutter, weil mein Partner mich mit allem allein lässt, weil ich so viel im Haushalt tun muss, weil
weil ich keine Betreuung habe. Oder
irgendwie mich in der Gesellschaft nicht wertgeschätzt fühle für das, was ich tue. Und unter den und den Rahmenbedingungen wäre ich gerne Mutter, aber die habe ich nicht. Sondern ihr ging es wirklich spezifisch um Frauen, die sagen, unabhängig von allen Rahmenbedingungen war es die falsche Entscheidung, Mutter zu werden. Also ich fühle das einfach überhaupt nicht. Dieses Muttersein für Kinder, Sorge, Verantwortung, Tragen in irgendeiner Form, das sind durchaus auch Frauen dabei gewesen, die, ich sag mal jetzt so von außen betrachtet, gute Bedingungen hatten, ne? Also sehr unterstützendes Umfeld und so weiter. Und die trotzdem sagten, ich merke einfach, dieses Muttersein als Umstand, der Fakt, dass ich Mutter bin, belastet mich. Und der wird mich für den Rest meines Lebens belasten, gar nicht nur wegen der Aufgabe, sondern einfach wegen dieser Rolle, die ich nie wieder loswerde. Ich werde für immer für einen anderen Menschen Sorge und Fürsorge empfinden müssen, quasi, ob ich will oder nicht. Und mir geht's damit nicht gut, wenn ich mich daran erinnere, wie es war, keine Kinder zu haben und nicht in dieser Mutterschaft zu sein, ging es mir besser. Also das war so das, was Orna Donat erforscht hat. Und seitdem gibt es verschiedene Menschen, die diesen Topos sozusagen der Regretting Motherhood aufgreifen. Es gibt gerade eben auch auf Social Media manche Menschen, die da ganz große Social Media Profile auch drumherum gebaut haben, dieses Thema zu enttabuisieren, darüber zu sprechen. Und in diesem Kontext passiert es aber schon auch immer wieder, dass das ursprüngliche Regretting Motherhood, also ich bereue Mutterschaft sozusagen unabhängig aller Rahmenbedingungen, auch vermischt wird mit ich bereue Mutterschaft, so wie eben in dieser Gesellschaft sie sich anfühlt und gelebt wird. Ich bereue es, dass ich beruflich so viel Nachteile habe, so viel verurteilt werde aus meinem Umfeld, dass an mich als Mutter ganz andere gesellschaftliche Erwartungen gestellt werden, als die an Männer gestellt werden und auch an Väter gestellt werden. Und es gibt auch Menschen, die sagen, sie halten diese Trennung für gar nicht vornehmbar. Also viele Menschen sagen, man kann doch gar nicht Mutterschaft ohne den sozialen Kontext begreifen. Genau, also insofern ist das so ein bisschen ein Begriff, ne, der so eine vielfältige Geschichte hat. Aber jetzt in den letzten Monaten ist nochmal sehr stark dieses Phänomen auf Social Media diskutiert worden. Ist es okay, die eigene Mutterschaft zu bereuen? und auch darüber zu sprechen, öffentlich, teilöffentlich und vor allem auch sozusagen im Beisein von Kindern zu sprechen. Also ist das etwas, was man, wenn man es fühlt, vor seinem Kind oder seinen Kindern quasi geheim halten muss? Oder ist das was, wo man sagen muss, alle Gefühle sind okay, warum soll mein Kind nicht wissen, dass ich meine Mutterschaft bereue?
Zunächst finde ich es ja erstmal total spannend, wie du den Begriff zurückgeführt hast, weil das wusste ich nicht. Mhm. Also das ist erstmal, wo kommt es ursprünglich her und wie viel Credit müssen wir auch quasi der Wortschöpferin, der Forscherin ja. geben, um zu sagen, das ist eigentlich in ihrem Konzept Regretting Motherhood. Und gleichzeitig kommen da ja also eben, wie du geschildert hast, so ganz verschiedene, unterschiedliche Ebenen heutiger ja. Mütter dazu, die sagen, ich regrette da was. Und das scheint sich ja total aufzusplittern. Mhm. Und auf den Punkt, den du jetzt gebracht hast, du sagst, also Menschen diskutieren, ob man das Bereuen der Mutterschaft vor dem betroffenen Kind diskutieren oder besprechen darf oder soll, frage ich mich halt, ob nicht auch dazu gehört, welchen Aspekt man bereut, beziehungsweise halt auch kritisch sieht. Ich weiß nicht, ob das haarspalterisch ist, aber
ich glaub, das
wenn
ist
der
ein
erste
ganz,
Teil
ganz
haarspalterisch
Punkt.
Ist, dann wäre meine Antwort auch eher haarspalterisch. Also wenn ich einen Unterschied dazwischen mache, als von dir jetzt geschilderte InfluencerInnen, dass es um die Umstände geht, dann muss ich sagen, ja, dann ist es vielleicht eine andere Diskussion, ob ich die von einem Kind führen kann oder nicht.
Ja, also es ist definitiv ein Thema, das sehr viele Menschen an ihrer Seele berührt. Sehr viele Menschen reagieren sehr emotional auf den Gedanken einer Mutter, die ihre Mutterschaft bereut. Das ist erstmal was, was mit unserem gesellschaftlichen Mutterbild oft nicht zusammengeht. Ne? Wir haben oft so diese Vorstellung, eine Mutter liebt nichts mehr als ihre Kinder und ist so dankbar für ihre Kinder. Und wenn dann jemand sich dahinstellt als Frau und Mutter und sagt, nö, geht mir nicht so, rührt das erstmal an einem Tabu. Und gleichzeitig, gerade in, ich sag mal, aufgeklärten, reflektierten Kreisen, ist es dann schon so, dass die meisten Menschen sich vorstellen können, na klar kann man schwierige Gefühle in Bezug auf die eigene Mutterschaft haben. Na klar gibt es auch Momente im Alltag, wo man vielleicht denkt, boah, ich bereue alle Lebensentscheidungen, die mich an diesen Punkt geführt haben. So, aber Regretting Motherhood ist schon mehr. Und wo viele Menschen dann Schwierigkeiten haben, sich sozusagen einzufühlen und wo sie dann sehr große Schwierigkeiten haben, auch so eine Gleichzeitigkeit von Gefühlen zu halten, ist, wenn zum Beispiel eine bekannte Influencerin wie Wiebke Schenter heißt die, die hat einen Account auf Instagram, der heißt Piepmadame, so für sich claimt, ich liebe meine Kinder, aber ich hasse meine Mutterschaft und ich bereue meine Mutterschaft. Und dann immer wieder erklärt, das ist so ihr Kernstück, dass sie sagt, meine Kinder sind großartig, meine Kinder sind perfekt, ich liebe die wie verrückt und ich sage denen das auch jeden Tag. Und ich bereue meine Mutterschaft mit dem Wissen von heute über mich, über meine Psyche, darüber, wie sich Muttersein anfühlt. Würde ich nicht nochmal Mutter werden. Und zwar nicht aufgrund von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen oder so. Ich habe auch einen Vater zu diesen Kindern, der extrem unterstützend und liebevoll ist. Also sie hat sich sozusagen einen Weg gebaut, wie sie ihre Mutterschaft so gut wie möglich für sich auch leben kann. Mit Pausen, mit Auszeiten, mit Unterstützung, mit allem. Und sagt trotzdem, so ein bisschen wie Anna Donner das beschrieben hat, unabhängig von aller Unterstützung hasse ich dieses Gefühl, Mutter zu sein, in dem Sinne, dass ich weiß, da sind Menschen, um die werde ich immer Angst haben, für die werde ich immer Sorge haben. Ich werde immer, ne, so dieses Klischee, so das Herz außerhalb meines eigenen Körpers tragen und das macht mich wahnsinnig. Und sie bekommt da sehr viel negative Rückmeldungen dafür und sie tritt eben auch sehr stark dafür ein, auch auf ihrem Social-Media-Profil zu sagen, es muss möglich sein, mit Kindern, auch vor Kindern und auch öffentlich über Regretting Motherhood, auch über eigene bereute Mutterschaft zu sprechen. Also sie sagt auch, wenn mit mir mal jemand drüber gesprochen hätte, dass es sowas gibt, wäre ich vielleicht nicht Mutter geworden und wäre vielleicht glücklicher in meinem Leben. Und vielleicht ist es wichtig für meine Tochter, meinen Sohn zu wissen, Mutter werden, Eltern werden, ist sozusagen kein Automatismus, kein Schritt im Leben, den man halt so macht und der dann alle glücklich macht, sondern man muss sich sehr, sehr genau überlegen, ist das wirklich was für mich? Und sie tritt auch sehr vehement dafür ein, zu sagen, wenn eine Frau sich nicht absolut sicher ist, dass sie Mutter werden will, dann soll sie es eher lassen, weil es ist sozusagen deutlich weniger schlimm, das Nicht-Mutter geworden sein zu bereuen, ne, aus ihrer Warte, als das Mutter geworden sein, weil da dann eben andere Menschen dranhängen, die dann davon die Auswirkungen potenziell spüren. Und sie hat eben diesen Take zu sagen, ich kann problemlos mein Kind auf den Arm nehmen und sagen, ich liebe dich über alles und ich bin so unglücklich darüber, dass ich Mutter geworden bin. Das hat nichts mit dir als Mensch zu tun. Du bist wundervoll und perfekt. Aber ich will dir ehrlich sagen, wenn du spürst meine Ambivalenz, meine Traurigkeit, meine, ne, mein Bereuen, dann nimmst du das richtig wahr. Ich mache dir da nichts vor. Ich bin nicht gerne Mutter, aber ich liebe dich und ich will es mit dir jetzt trotzdem so gut wie möglich hinbekommen. Und da gibt es halt Menschen, die sagen, das leuchtet mir ein. Das muss man doch irgendwie halten können, diese Gleichzeitigkeit. Mhm. Und es gibt sehr viele Menschen, die sagen, ja, nee, das geht irgendwie nicht. Wie soll denn ein Kind, fast egal in welchem Alter, das wirklich verstehen und auch fühlen können, dass das sozusagen nichts Persönliches ist? Und wie soll ich mich als Kind quasi nicht von meiner Mutter abgelehnt fühlen, wenn diese mit mir, aber in diesem Fall jetzt auch mit einer großen Öffentlichkeit, also auch in Form von Interviews und Kolumnen und Social Media und so weiter, praktisch dazu täglich darüber spricht, wie sehr sie ihr Muttersein bereut? Also muss das nicht auch quasi negative Konsequenzen haben für die Kinder? Und ich will das jetzt gar nicht alles an Wiebke aufhängen. Ich habe sie als Beispiel genannt, weil sie einfach einen der bekanntesten Accounts hat zu dem Thema. Aber es gibt ja natürlich auch ganz viele andere, die auf eine ähnliche Weise dieses Thema auch in der Öffentlichkeit adressieren.
Also für mich ist, um ehrlich zu sein, am spannendsten die Gleichzeitigkeit dieser beiden Gefühle. Ich kenne Wiebke nicht, weder privat noch auf Insta. Wir können sie uns ja alle mal angucken. Und deswegen wäre ich jetzt hier irgendwie, mich jetzt dazu irgendwie so zu äußern, weil ich habe ja die ganzen typischen Oliver-Fragen, naja, kommt drauf an und wie alt sind die Kinder und da-da-da-da-dam. Aber das wird sie sich ja schon alles überlegt haben. Also hey, okay. Ich finde halt, das ist für uns fast spannender, wie du das halten kannst, diese Gleichzeitigkeiten zwischen diesen beiden unterschiedlichen Gefühlen. Mhm. Also, weißt du, wie ich meine? Also, wenn es okay wäre, ich kann mich jetzt einfach sozusagen zu der konkreten Situation nicht wirklich äußern.
Nee, das brauchst du auch nicht.
Weil ich da auch nicht so ein Gefühl, ich habe da jetzt nicht sofort so ein Rage, wo ich sage, es geht doch gar nicht. Sondern ich denk, ah, interessant, okay. Aber, also ich finde sozusagen die Diskussion, jetzt darf sie das vor den eigenen Kindern in welchem Umfang, in welchem Alter und so führen, das finde ich jetzt fast, das finde ich schon hochspeziell, oder?
Ja, nee, es berührt natürlich ein generelles Phänomen, wo viele Menschen auch an so eine Grenze kommen und das betrifft ja auch ganz unterschiedliche Gefühle. Wir sagen ja oft zu unseren Kindern heute so ein bisschen dieses, alle Gefühle sind okay, ne? Und versuchen Kindern so eine Offenheit zu vermitteln. So, du darfst über alles sprechen und auch vermeintlich, in Anführungszeichen, jetzt wirklich mit großen Anführungszeichen, so böse Gefühle oder negative Gefühle, sowas wie Eifersucht gegenüber einem Geschwisterkind oder vielleicht sogar so eine gewisse Missgunst, ja, die dürfen Raum bekommen. Also wenn mein Kind mir erzählt, ich habe mich eigentlich heimlich gefreut, dass mein kleiner Bruder sich da wehgetan hat oder sowas, dann versuchen wir als moderne Eltern nicht zu sagen, du Monster, ja, sondern auch zu sagen, das sind sehr menschliche Gefühle, dass wir manchmal auch so, ich sage jetzt mal so ein bisschen niedere Instinkte haben, weißt du, und auch manchmal rachsüchtig sind oder manchmal missgünstig sind oder neidisch oder wütend oder, weißt du, so.
Und ja, ich muss nur so lachen, weil mir gerade dieses Gefühl einfällt, wenn du Lego mit dem Staubsauger einsaugst. Und das ist, ja, da hatte ich leider schon manchmal so ein so. Entschuldigung. Ja.
Ja. Ja, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir machen da, sag ich mal, gesellschaftlich noch einen großen Unterschied zwischen Gefühlen von Kindern in allen Varianten, wo, glaube ich, das Verständnis dafür, dass Kinder verschiedene Gefühle haben und zeigen und ausdrücken dürfen, und Elterngefühlen, da nochmal einen großen Unterschied. Und das ist natürlich auch nicht verkehrt. Also wir als Erwachsene haben in einer Beziehung natürlich auch eine andere Verantwortung, ne? Zu sagen, was muss ich wie gefiltert oder ungefiltert meinem Kind zeigen und zumuten. Ich finde es richtig, dass Eltern im Ausdrücken ihrer Gefühle einen gewissen Filter haben und sagen, was gehört zu meinem Kind und was gehört nicht zu meinem Kind, während Kinder aus ihrer Natur heraus auch ungefiltert ihre Gefühle in die Welt tragen können und sollen. Und trotzdem ist natürlich dann die spannende Frage, wo filtere ich meine Gefühle und wo, ja, tabuisiere ich auch gewisse Dinge. Und es ist natürlich so eine Frage, wenn ich ein Gefühl eben nicht zum Ausdruck bringe meinem Kind gegenüber, ist das Gefühl dadurch ja nicht weg, sondern durchaus da und auch gerade für eher feinfühlige Kinder trotzdem wahrnehmbar. Und das ist zum Beispiel eben auch ein großes Thema generell im Zuge dieser Regretting Motherhood-Debatte, dass eben diejenigen, die dafür plädieren, auch mit Kindern offen über Regretting Motherhood zu sprechen, also Mütter, die das selbst betrifft, ganz klar sagen, mein Kind spürt doch, wie es mir geht. Das nimmt doch wahr, dass da irgendwas ist. Und das Beste, was ich tun kann für mein Kind, ist ihm quasi ganz klar zu sagen, all diese Gefühle, die du da spürst, die ja teilweise vielleicht auch sich sehr negativ anfühlen, weil ich mit meiner Mutterschaft so hadere, die beziehen sich nicht auf dich als Mensch. Du bist wundervoll und ich liebe dich. Ich hadere mit meiner Mutterschaft, nicht mit dir. So. Und
aber, Entschuldigung, das geht mir einen Schritt zu viel. Aber ich habe dich unterbrochen.
Nein, sag gerne.
Ich verstehe und kann voll mitgehen mit, mein Kind kriegt eh mit, was bei mir los ist oder dass bei mir was los ist. Und es gibt gute Gründe dafür, das Kind nicht sozusagen im Unklaren wabern zu lassen, weil es dann alles auf sich bezieht oder was halt dann alles so möglich passieren kann. Ja. Trotzdem ist die Frage, was teile ich mit? Um jetzt vielleicht kurz von Regretting Motherhood vielleicht mal einen Schritt zur Seite zu gehen. Ja. Also keine Ahnung, ich bin sehr traurig, weil ich, fiktives Beispiel, ein naher Verwandter stirbt, ja. Dann ist doch ein großer Unterschied, ob ich sage, Kind, nicht wundern, ich bin traurig, das hast du nicht ausgelöst, es wird aber nicht bis morgen weggehen. Oder ob ich erkläre, ich bin traurig, weil X ist gestorben und zwar an folgendem Karzinom und die Umstände waren, weißt du, also ich versuche zu sagen, Gefühle sind da, ja, und die sollen, glaube ich, schon in so einem Familiensystem auf jeden Fall eine Rolle spielen, da würde ich sofort mitgehen, aber es gibt Konflikte in uns Menschen, die gehören an die richtige Stelle mit ihren Inhalten. Die brauchen eine Partnerperson, die brauchen einen Therapeuten, die brauchen einen großen Schrei im Wald, was weiß ich nicht. Ja, ja. Ja. Aber sind Probleme, die Kinder nicht verursacht oder zumindest für die sie nichts können, immer bei Kindern gut aufgehoben?
Ja, ja.
Wenn ich jetzt Existenzsorgen hätte, weil die Umsätze in der Agentur runterkacken, weißt du, also keine Ahnung. Ja. Ich glaube, du weißt, worauf ich raus will.
Ja, so. Und das ist genau, glaube ich, ein Thema, das uns immer wieder begegnet bei so schwierigen Elterngefühlen. Ne? Weil diese Idee von, ich will mit meinem Kind ehrlich und offen sein, ist eine im Grunde genommen sehr positive. Ne? Und man will sozusagen den Kindern nicht heile Welt vorspielen. Man will auch nicht so eine künstliche Trennung vornehmen im Sinne von, mein Gefühlsleben hat mit deinem Gefühlsleben nichts zu tun, sondern wir wollen ja berührbar bleiben und dazu gehört eben auch eine gewisse Durchlässigkeit zu zeigen. Mir geht's so und so, mich beschäftigt das und das und gleichzeitig gibt es eben auch das Phänomen, dass Kinder oft sich übermäßig zuständig fühlen für elterliche Gefühle, denn das Gefühl haben, sie müssen da was reparieren, was fixen, was besser machen. Und ich habe zum Beispiel mal auch in einem völlig anderen Kontext gelesen, dass wenn zum Beispiel ein Kind oder ein junger Mensch so eine Transition, so eine von Junge zu Mädchen oder umgekehrt durchläuft, oder wenn zum Beispiel eine junge Person als homosexuell sich outet, das ist ja dieser Begriff den Eltern gegenüber, dass dann alle Gefühle der Eltern, auch in Bezug auf ihr queeres Kind sozusagen, völlig legitim sein dürfen. Auch die, ich sag mal, nicht korrekten Gefühle von wegen, ich wollte aber doch unbedingt eine Tochter haben oder was bedeutet das jetzt dafür, dass ich doch immer Enkelkinder haben wollte oder so. Solche Gefühle, die sind nicht verboten zu haben, aber sie haben nichts bei dem jeweiligen Kind zu suchen. Also das Kind, ja, das gerade ja seinen Weg geht, das braucht Bestärkung und braucht bedingungslose Akzeptanz und Verständnis und dann brauche ich einen anderen Space sozusagen, wo ich unter Umständen meine eigenen konflikthaften oder wie auch immer Gefühle adressieren kann und wo die auch sein dürfen und wo ich auch mich nicht irgendwie schlecht fühlen muss dafür, dass ich manche Gedanken oder Gefühle habe, die vielleicht nicht hundertprozentig so sind, wie ich die gerne hätte. Aber mein Kind muss davon in gewisser Weise unbehelligt bleiben, damit es unbelastet seinen Weg gehen kann. Das ist mir in dem Kontext so eingefallen.
Also sind wir beide der Meinung, dass es einen Filter braucht von Eltern in Richtung Kind. Also natürlich ist der durchlässiger, wenn wir mit einem Teenager-Kind haben. Ja. Ich glaube, wir meinen beide, wenn wir hier Kind sagen, irgendwie kein kleines Kind automatisch, aber der Filter, das finde ich schon eine spannende Frage. Also ab wann macht man diesen Filter mal auf und sagt, du übrigens, ich konnte es dir nicht sagen, als du 4 warst, aber da haben wir uns irgendwie 2 Jahre lang bis aufs Blut hier gestritten. Mm. Weißt du, vielleicht ganz gut für dich zu wissen, wenn du später mal oder so.
Genau, und das ist durchaus auch eine spannende Frage. Gibt es einfach Themen, die man sozusagen nie mit seinem Kind besprechen sollte, selbst wenn das Kind erwachsen ist? Einfach weil die Eltern-Kind-Beziehung oder Eltern-Kind-Dynamik immer auch eine spezielle bleibt. Also ich kenne durchaus mehrere Erwachsene in meinem Alter, denen ihre Eltern irgendwann mal so quasi so ein bisschen so Enthüllungsgespräche zugemutet haben. Aha. Also wirklich in dem Zusammenhang so von wegen, was sie wieder schon immer mal sagen wollten. Übrigens, wo dann wirklich auch teilweise Erwachsene sagen, ganz ehrlich, ich wünschte, ich hätte es lieber nicht gehört. Also irgendwelche Affären von vor 25 Jahren jetzt, also auch mit 30 die aufgeblättert zu bekommen, muss für mich echt nicht sein, so irgendwie, ne? Also macht es mir nicht leichter, jetzt damit umzugehen irgendwie.
Ja, genau.
Und das ist, glaube ich, so eine Schwierigkeit, dass ich absolut verstehe, dass wenn ich als Mutter von egal welchem Gefühl betroffen bin, und das kann eben auch bereuen sein, dass das Einfluss hat auf unseren Alltag und dass ich da irgendein Wording, irgendeine Form von Kommunikation finden muss. Mir geht's heute nicht so gut. Ich fühle mich belastet. Ich brauche diese und jene Unterstützung. Ich bin in Sorge. Was auch immer, ja. Das ist, glaube ich, etwas, was kommunizierbar sein muss und was ja auch sehr, sehr viele Menschen kommunizieren müssen in ganz unterschiedlichen Kontexten. Also Menschen, die beispielsweise mit psychischen Erkrankungen leben, ne, müssen auch kommunizieren, wenn sie in einer depressiven Episode stecken oder was auch immer. Mir geht's jetzt gerade nicht gut, das ist irgendwie los, das liegt nicht an dir. So. Und dann ist natürlich immer noch mal so die Frage, wie spezifisch muss man da werden und wie stark kann man spezifisch auch von Kindern und Heranwachsenden erwarten oder voraussetzen, dass die solche Gleichzeitigkeiten von ich hasse mein Muttersein, aber ich liebe dich überhaupt halten können. Und da komme ich echt selber so ins Schwimmen, weil mir persönlich als erwachsene Person, die ich bin, es so wichtig ist, Gleichzeitigkeiten zu halten und zu leben. Mir ist es ganz wichtig, wenn ich mit anderen Menschen im Kontakt bin, immer wieder darauf hinzuweisen, dass man mehrere Gefühle gleichzeitig haben kann und dass das eine Gefühl das andere nicht ausschließt und dass wir alle so ein bisschen manchmal unsere Vorstellungen von emotionaler Spannbreite sozusagen expandieren müssen, ne? Damit wir nicht in solche Extreme verfallen im Sinne von, wenn ich wütend bin, dann kann ich mein Kind nicht lieben und solche Sachen. Und gleichzeitig ist es tatsächlich entwicklungspsychologisch so, dass Kinder relativ lange, es gibt da jetzt kein genaues Cut-off-Datum, aber es ist ein Teil der kindlichen Psyche, dass Kinder diese Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Wahrheiten und unterschiedlicher Emotionen anfangs noch gar nicht und später sehr schwer halten können. Also einem 4-Jährigen zu sagen, ich fühle zwar widersprüchliche Dinge gleichzeitig, das ist für ein 4-jähriges Kind nicht vorstellbar, nicht zu halten. Das ist ein zu komplexer Gedanke für seinen Entwicklungsstand. Und es ist manchmal erstaunlich, wie lange das sozusagen anhält. Also ich habe, wenn Menschen reflexhaft so negativ reagiert haben auf Menschen, die in der Öffentlichkeit über Regretting Motherhood sprechen, habe ich immer selbst eher erstmal so einen gewissen verteidigenden Impuls gehabt zu sagen, wenn das deren Gefühl ist, müssen die darüber reden dürfen. Wir dürfen niemandes Gefühle zensieren und tabuisieren und es muss möglich sein, auch schwierige Debatten zu führen. Da stehe ich auch immer noch absolut dahinter. Und dann kam vor kurzem einer meiner Teenager-Kinder sozusagen zu mir und sagte, Mama, ich habe so einen ganz krassen Clip gesehen auf TikTok, ich muss da mit dir drüber reden. Und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt hat er irgendwas ganz Schlimmes gesehen. Irgendwie so eine, weißt du, irgend so eine Enthauptungsgeschichte oder so. Und dann sagt er, ich habe da so eine Mutter gesehen und die hatte ein Kind auf dem Arm und hat mit dem Kind auf dem Arm in die Kamera gesagt, ich bereue es, Mutter geworden zu sein. Und das hat mir so wehgetan, das zu sehen, weil ich einfach dachte, das arme Kind. Also, und das fand ich so interessant, weil ich war so, wie bist du denn in dieser Bubble gelandet? Ja, das war irgendwie auf einmal auf meiner For You-Page. Und dann habe ich so ein bisschen gesagt, naja, wenn die das so fühlt, dann muss sie das doch auch so sagen können. Und dann sagte eben mein Kind zu mir, nee, ganz ehrlich, wenn du das fühlen würdest, das dürftest du fühlen, das kannst du in dein Tagebuch schreiben, das kannst du mit Papa besprechen, aber das dürftest du nicht mit einem Kind auf dem Arm in der Kamera sagen, das ist doch schrecklich. So. Und da merkte ich so richtig, ne, Teenager-Kind, da war einfach noch nicht auch diese Fähigkeit da, diese Gleichzeitigkeiten zu halten und auch nicht so eine innere, emotionale Bereitschaft. Es war dann wirklich aus dieser Kindperspektive so dieses, das darf man als Kind nicht hören müssen, das ist nicht okay. Und das hat mich irgendwie berührt, dass da so eine starke Reaktion kam, ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt das Urteil für alle Zeiten. Aber ich habe dann sozusagen versucht, da so ein bisschen logisch zu argumentieren und zu sagen, na ja, aber alle Gefühle sind doch auch in Ordnung und es muss doch auch möglich sein, da einen gesellschaftlichen Diskurs zu führen. Und mein Kind beharrte einfach auf diesem Ja, aber nicht mit einem Kind auf dem Arm. Also das war so ein, wie so eine Grenze, die da spürbar wurde.
Sehr verständlich neigen halt auch manche Teenager auch noch zu gewissen Schwarz- oder Weiß-Jahr-Dateien.
Total, das dachte ich auch so, na klar.
Deswegen ist es eine total schöne Geschichte, weil ihr habt irgendwie beide halt recht, wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, keine Ahnung, was ist schon richtig und falsch.
Ja,
und,
ja, klar.
So, ja.
Aber ich fand es eben interessant in dem Moment, dass da sozusagen wir beide sozusagen drauf geguckt haben auf dieses Phänomen, und ich dann sehr stark mich, glaube ich, auch mit der Mutter identifiziert habe. Einfach im Sinne von Mütter müssen sprechen dürfen über das, was sie beschäftigt. Und mein Kind eben ganz klar sich mit diesem Kind identifiziert hat und sagte, das soll kein Kind hören müssen, sozusagen. Ne? Und diese beiden Wahrnehmungen standen dann einfach so nebeneinander. Und es war aber tatsächlich so, dass dann, also dieser ganz kurze Clip, der da irgendwie aufgetaucht war, mein großes Kind so verunsichert hat einen Moment lang, dass dann wirklich auch so diese Frage kam, ne, Mama, bereust du eigentlich deine Mutterschaft? Hast du mal bereut, Mutter geworden zu sein? Ne? Also das war wirklich so ein Gedanke, der davor nie zwischen uns irgendwie aufgetaucht war oder so. Und wo dann sich eigentlich ein ganz gutes Gespräch auch entwickelt hat darüber, dass es sicherlich Momente gab, wo ich manchmal sehr unglücklich oder traurig war, aber dass ich nicht dieses Gefühl kenne von, ne, so als Lebensgefühl, ich wünschte, ich wäre nicht Mutter geworden. So. Und dann habe ich nachher wieder so gedacht, wenn ne, diese Person nicht da in die Kamera gesprochen hätte und das nicht erzählt hätte, hätten wir diesen Austausch nicht haben können. Also es war dann auch wieder ein
der Fluch und Segen von Social Media.
So ein Öffner sozusagen für ein Gespräch und für eine Diskussion. Und ich habe eben in diesem Kontext dann auch mit meinem Kind drüber gesprochen, dass es im Kontext von Elternschaft insgesamt einfach viele tabuisierte Gefühle gibt und dass ich es schon wichtig finde, dass wir die auch so ein bisschen rausholen, ne? Also und da einen Raum aufmachen, dass man über sowas reden kann. Und also mein Teenie sagte dann sowas wie, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich habe gedacht, alle Mütter sind automatisch gerne Mütter. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist, glaube ich, genau der Grund, warum da jemand an der Öffentlichkeit geht. Vielleicht auch in so einem relativ provokanten Format dann, ne, mit Kind auf dem Arm zu sagen und ich nicht. So, das kann ja auch eine starke Botschaft sein. Ach, also da bin ich immer noch auch so ein bisschen manchmal mit am Struggle, wobei, wie du es vorhin gesagt hast, es sind eben auch zwei Ebenen. Das eine sind die Gefühle, darf ich die haben? Und das zweite ist, also darf ich auf jeden Fall haben, ne? Jedes Gefühl darf ich haben. Und das zweite ist dann, wie gehe ich damit um? Wo gehören die hin? Und da glaube ich, dass wir vielleicht manchmal auch überschätzen, was Kinder in Anführungszeichen wegstecken und verstehen können, wenn wir es ihnen nur gut genug erklären. Ne? Also ich glaube schon auch, dass es so ist, dass wir Eltern manchmal eine Verpflichtung dazu haben, bisschen, wie du es vorhin auch beschrieben hast, so ein Filter über Dinge drüber zu legen, der nicht total den Abstand kreiert, aber der schon auch einfach eine Schutzfunktion hat im Sinne von mein heranwachsendes Kind, das noch nicht so gut Ambiguität halten kann, muss sich sicher und geborgen fühlen und braucht so eine gewisse emotionale, ne, sichere Hafenbasis bei mir. Und da gehören dann manche eigenen Ambivalenzen und Unsicherheiten auch einfach nicht hin.
Ich glaube auch, weil das auf der Beziehungsebene eine relativ schwierige Kiste ist. Also, was soll das Kind mit dieser Information anfangen? Es steht gerade nicht davor, der Entscheidung, Mutter oder Vater zu werden.
Ja.
Das heißt, ganz konkret braucht es die Information nicht, um in seinem Leben voranzukommen, das gerade aus, was weiß ich, irgendwelchen schulischen oder außerschulischen Themen irgendwie besteht. Und in der Beziehung zwischen Mutter und Kind, Vater und Kind, also wenn wir jetzt an andere Themen denken, deswegen nehme ich jetzt mal die Väter mit rein, ist ja immer die Frage, okay, wem nützt es denn dann?
Ja.
Weil wir haben ja, wir haben alle, sage ich jetzt einfach mal übergriffig, manchmal ambivalente oder auch nicht so schöne oder schwierige Elterngefühle. Und ich glaube, die gehören nur in Richtung Kind, wenn das Kind daraus auch irgendwas ableiten kann für sich.
Und was ich so denke ist, wenn ich sozusagen als Mutter für mich so ein Thema habe, zu sagen, ich habe gar nie hinterfragt, überhaupt dieses Mutter werden müssen. Also so dieses Thema weibliche Sozialisation zielt so stark darauf ab, zu sagen, wenn du mal Ehefrau und Mutter bist oder so, da kann ich ja auch mit meinem Kind Dinge anders machen und neue, ne, und andere Horizonte sozusagen aufspannen, als die, mit denen ich vielleicht selbst groß geworden bin, ohne spezifisch über mein Bereuen zu sprechen. Also ich selber bereue meine Mutterschaft wirklich nicht. Und ich spreche mit meinen Kindern ganz selbstverständlich und sehr regelmäßig darüber, dass es kein Naturgesetz ist, dass sie später mal heiraten oder Kinder bekommen oder irgendein bestimmtes Lebensmodell leben. Und ich versuche da ganz nebenbei und selbstverständlich immer wieder einfach ihnen sozusagen diesen Raum aufzumachen, zu sagen, es gibt unglaublich viele Lebensentwürfe einfach und ihr dürft für euch entscheiden und euch auch immer wieder umentscheiden, wie ihr leben wollt. Klar. Und es gibt nicht so dieses eine euch angebotene Rollenmodell, in das ihr bitte reintretet. Und ich bin zum Beispiel auch sehr vorsichtig mit so dahingesagten, wenn ich dann mal Oma bin oder so, Aussagen, weil ich immer denke, weiß ich nicht, ob das irgendwann mal passiert und wenn, dann ist immer noch nicht klar, in welchem Setting. Und also ich versuche da schon auch so meine eigenen Prägungen von, was ist normal, was bietet man Kindern und Jugendlichen an, als so, das ist der richtige Lebensentwurf oder so, zu hinterfragen und da eine große Offenheit meinen Kindern mitzugeben. Und dafür muss ich aber nicht jede eigene, vielleicht schmerzvolle Erfahrung, ne, zum Aufhänger dafür nehmen, dass sie es auch anders machen können, sondern ich kann das ihnen auch generell einfach aufschlüsseln. Und zum Beispiel wie bei Elternschaft sprechen wir schon in so einer Weise ehrlich und das hat jetzt gar nichts mit Regretting Motherhood zu tun. Wir hatten vor kurzem so eine Situation, da haben unsere großen Teenager-Kinder mit unserem Baby gespielt und das war so ganz süß. Und da sagte eben eines der Teenie-Kinder, oh, wenn ich irgendwann mal ein Kind habe, dann mache ich das so das auch und so. Und dann habe ich eher so ein bisschen augenzwinkernd gesagt, ne, das Spielen mit dem Baby macht Spaß, aber ihr seht schon auch, was da sonst so dran hängt. Und dann war da so ein bisschen so ein kurzes Gespräch über Elternsein ist total cool, aber auch total krass. Und dann waren die so, ja klar, wir sehen das ja jeden Tag. Also das ist ja schon auch eine Aufgabe. Und eine Hausnummer und das ändert das Leben komplett. Und das sind so Dinge, wo ich denke, das ist schon mir wichtig, dass unsere Kinder mitkriegen, ein Baby haben, ist nicht einfach nur wie so ein süßes Spielzeug bekommen oder so. Und dafür muss ich irgendwas aber weder schlecht reden noch gut reden, sondern es ist einfach so eine ehrliche, ne, Rundum-Betrachtung von Elternsein ist schon eine krasse Nummer und enthält ganz tolle Momente und auch Momente, die sehr herausfordernd sein können. Da muss man schon gut aufgestellt sein, idealerweise in seinem Leben. Also an einem Punkt sein, wo man das auch wirklich so halten und tragen kann.
Vielleicht ist das ja auch so ein Fingerzeig, weil werdende Eltern schon ja hauptsächlich so dieses, oh mein Gott, wow, und das wird, also das ist ja eigentlich alles schon sehr, sehr, sagen wir mal, rosa Brillenmäßig. Oft, ja. Also das gibt nichts, deswegen glaube ich vielleicht auch diese Widerstände bei Regretting Motherhood oder so, wenn man sagt, das ist total super und das ist total super und Mensch und Glückwunsch und toll und so, und dann ist halt irgendwann mal kommt die Situation, dass sie oder er mit diesem Kind da sitzen und sich denken, boah, ich kann dich gerade überhaupt nicht leiden oder boah, ich wäre jetzt gern echt lieber woanders oder boah. Und diese Gefühle sind schon eher in der Ecke, pack sie in den dunklen Schrank und red nicht drüber, weißt du?
Ja. Ja, und das ist vielleicht wichtig, dass wir dann eben darüber sprechen, wo können solche Gefühle sozusagen auch sicher einen Raum bekommen, ohne dass man verurteilt wird. Ich finde das total wichtig, dass man auch in einer Paarbeziehung oder auch in einer engen Freundschaft oder wie auch immer eben auch über solche Gefühle reden kann und gleichzeitig auch da, genau, also ich merke, dass ich da schon auch selbst manchmal so bedringe, ich möchte natürlich auch nicht, dass quasi so unser Standard wäre jetzt zu sagen, wir lästern über unser Kind nur untereinander sozusagen, also so, das ist, ich glaube, es ist schon auch so, dass wir manchmal, wenn wir auf unsere Kinder wütend sind oder irgendwelche negativen Gefühle unseren Kindern gegenüber haben oder so, dass wir da quasi nicht stehen bleiben, sondern dann auch ein bisschen schauen, wie hängt das mit uns selbst zusammen. Es gibt ein Buch von Oliver Dearson, das ist ein toller Kinderpsychiater, der, das heißt, wenn dir dein eigenes Kind fremd ist und es deinem Kind mit dir genauso geht, und das ist später nochmal erschienen mit dem etwas kürzeren Titel, Kinder lieben, auch wenn es schwierig wird, weil der erste Titel, glaube ich, ein bisschen Matsch war für viele Menschen, aber ich habe das Buch gelesen, es ist in beiden, also es ist das gleiche Buch, es sind nur unterschiedliche Titel, und das ist ein sehr spannendes Buch, weil es da auch um ein Tabuthema geht, nämlich einfach um dieses Thema, manchmal ist man in einer Eltern-Kind-Beziehung echt an so einem unangenehmen Ort gefangen, wo man selber als Elternteil sein Kind nicht so richtig leiden kann und das Kind einen auch nicht so richtig leiden kann und sich das manchmal wirklich ein bisschen anfühlt, also Familienleben sich manchmal so ein bisschen anfühlt, fast wie so eine Zwangs-WG mit so einer Person, die man sich als Mitbewohner oder Mitbewohnerin nicht rausgesucht hätte. Ja? Und er schreibt da ganz sachlich in gewisser Weise darüber, dass das eben auch ein Outcome von Elternschaft zwischendrin sein kann, zu denken, ja nee, irgendwie matcht es hier nicht so zwischen uns. Und dann geht es eben darum zu sagen, diese Gefühle sind nicht falsch oder verboten, ist es auch in Ordnung, das eigene Kind mal richtig unsympathisch zu finden oder wenn das eigene Kind einen selbst als Eltern gerade richtig unangenehm findet, aber das hat immer auch viel mit uns zu tun und mit unseren eigenen Prägungen und da geht es letztlich um eine Beziehungsstörung und die müssen, und zwar wir Erwachsene, angucken und schauen, wie wir die überwinden können. Also wir dürfen diese Gefühle haben, aber in diesen Gefühlen zu verharren, ich mag mein Kind halt nicht, Punkt. So, das ist keine erwachsene Reaktion, sondern unsere Aufgabe ist dann eben auch zu schauen, was rührt dieses Kind gerade in mir an, was es mir so schwer macht, dieses Kind zu mögen, welche eigenen Verletzungen, Erwartungen, inneren Bilder, Zuschreibungen, ne, spielen da jetzt gerade eine Rolle, dass es mir so schwer fällt, mein Kind sympathisch zu finden, so wie es jetzt gerade ist. Und warum zeigt mein Kind vielleicht auch in unserer Beziehung gerade dieses für mich unsympathische Verhalten? Was bringt es damit vielleicht zum Ausdruck? Testet es vielleicht, ob es auch liebenswert ist, wenn es bestimmte Erwartungen nicht erfüllt? Braucht es für sich gerade so eine Erfahrung von, wie liebenswert bin ich eigentlich für dich, wenn ich in jeder Hinsicht das Gegenteil bin von dem, was du von mir willst? So, ne? Also da geht es viel um solche Beziehungsebenen. Und das ist ein spannendes Buch. Und da ist eben immer wieder dieser Fokus auch darauf zu sagen, Beziehungen dürfen schwierig sein, kompliziert sein, sich auch manchmal fremd anfühlen. Beziehungen dürfen nur nicht an diesem Punkt stehen bleiben. Wir dürfen nicht verharren in so einem, so ist es jetzt halt, Gefühl, sondern wir müssen damit was tun. Und das beginnt mit einer Auseinandersetzung mit uns selbst.
Jetzt habe ich eine Rückfrage, weil so wie du es paraphrasiert hast, sagt das Buch, wenn ich mein Kind blöd finde und mein Kind findet mich auch blöd. Jetzt so, in meiner Sprache. Aber ist nicht der Punkt, mein Kind findet mich super oder findet mich neutral oder findet mich egal, aber ich finde es halt gerade blöd, der Schwierigere.
Das kommt beides vor. Und da geht es auch um unterschiedliche Phänomene, die kommen beide in dem Buch vor. Also manchmal ist es dann so eine Dynamik von, ich fühle mich von dir abgelehnt, jetzt finde ich dich auch im Umkehrschluss blöd. So. Aber es gibt selbstverständlich auch dieses Phänomen, manchmal finden auch nur die Kinder ihre Eltern blöd und manchmal finden auch nur die Eltern ihr Kind blöd oder eben nicht blöd, aber gerade schwer zu handeln, ja, so schwer sympathisch zu finden. Ne? Und das gibt es eben auch in unterschiedlichen Schweregraden. Also natürlich gibt es so diesen Grad von, boah, ich finde dich gerade ein bisschen nervig oder anstrengend, aber es gibt schon manchmal auch richtige Krisenmomente, wo dann Eltern denken, Mensch, mein Kind zeigt hier einen Charakter, mit dem tue ich mich ausgesprochen schwer. Und was zum Beispiel auch in diesem Buch benannt wird und was nicht selten wohl der Fall ist, ist, dass viele Menschen ja ein Thema haben mit irgendeinem Verhalten ihrer eigenen Eltern oder Geschwister, das sie beim Aufwachsen als besonders schwierig empfanden. Ja, also okay. So ein typischer Fall ist sowas wie, eine Mutter ist mit einem sehr dominanten, tendenziell cholerischen Vater aufgewachsen und hat dann für sich so gesagt, ich will nie wieder mit so einem Mann unter einem Dach leben. Das war schlimm. Der war einfach, der ist immer sofort hochgegangen. So, ja. Und dann hat sie 15 Jahre später einen Sohn oder 10 Jahre später einen Sohn, der so ein ganz ähnliches Verhalten zeigt wie der Opa quasi und dann am Tisch hochgeht und alle müssen so ein bisschen wie auf Eierschalen laufen und dann ist dann eben so eine Überblendung mit diesem Thema, so wollte ich doch nie wieder leben, die das dann total schwer macht, dieses Kind oder diesen Jugendlichen in der Entwicklungsphase zu sehen, sondern dann quasi so ein bisschen diese Panik kommt, oh mein Gott, der ist exakt so wie dieser Mann, unter dessen Verhalten ich in diesem Kontext sehr gelitten habe. Und jetzt habe ich das schon wieder. Das ist ein ewiger Kreislauf. Ich komme da nie raus.
Deswegen lehne ich das Kind jetzt besser gleich doppelt ab, ne? Sozusagen. Ja. Könnte genau. Eine Reaktion sein. Ja, verstehe. Ja.
Also das ist auch, glaube ich, ein Thema, das einfach oft tabuisiert ist, dass wir hatten ja über Erwartungen gesprochen. Wir haben manchmal gewisse Erwartungen an unsere Kinder und Jugendlichen und manche Erwartungen können wir leichter loslassen und manche können wir schwerer loslassen. Aber es gibt eben auch Erwartungen, die so ein bisschen, ich sag mal, mit wirklich so Charaktermelodien zu tun haben, dass wir oft die Vorstellung haben, ein Kind müsste in einer bestimmten Weise sein, von seinem Wesen, damit wir es sympathisch finden können. Und da dann eben sich auch durchzuarbeiten durch eine gewisse vielleicht Enttäuschung oder auch eine gewisse eher so einen gewissen inneren Widerstand, wenn dann ein Kind oder ein jugendlicher Mensch so ganz anders drauf ist. Das ist schon für viele nicht leicht. Also mir haben mehrere Menschen da auch schon im Kontext meiner Arbeit Geschichten erzählt, die alle um so ein ähnliches Motiv sich gedreht haben. Also ich habe mich mal mit einer Mutter unterhalten zum Beispiel, die einfach sehr gerade heraus sagte, mir war Klugheit, Intelligenz und auch so eine gewisse Bildung immer extrem wichtig. Ich begreife mich selbst als eine intellektuelle Person. Ich habe einen intellektuellen Freundeskreis. Für mich war immer klar, es ist mir völlig egal, was mein Kind später mal studiert, aber natürlich wird es studieren. So. Und dann hat sie eben Zwillingssöhne bekommen, Zwillingsjungs, die beide, ich sag jetzt wirklich, das zitiert wird in den Worten dieser Mutter, ein bisschen dumm sind. Und damit ist wirklich von ihrer Sicht gemeint gewesen, die sind einfach beide nicht besonders fit in so schulischen Belangen gewesen, sind beide nicht aufs Gymnasium gekommen und hatten aber auch beide nicht so dieses, was man sich unter einer intellektuellen Ambition vorstellt. Ich will jetzt alles durchdringen und verstehen und so, sondern das waren so ganz hemdsärmelige, praktische Typen, die einfach wenig Bock haben, Bücher zu lesen und in irgendwelche klassischen Konzerte zu gehen oder in irgendeinen Artsy-Film, sondern die waren wirklich so ganz, weißt du, so ganz bodenständige Typen, so die gern Sport machen und gern mit Freunden abhängen und aber jetzt nicht in philosophische Diskussionen sich gern vertiefen oder naturwissenschaftliche Phänomene ergründen wollen. Und das hat der richtig über Jahre zugesetzt. Und ihr war das nicht klar, bevor sie Mutter wurde, dass sie automatisch davon ausging, dass ein Kind von ihr in irgendeiner Weise für sie quasi ein Gesprächspartner auf einer gewissen intellektuellen Augenhöhe sein sollte und dass sie richtig krass viele auch Vorurteile hatte gegenüber Menschen, die nicht so sind. Also da gab es auch wirklich so eine gewisse soziale Distinktion, so, wir sind ja keine Bauarbeiter hier, weißt du, also so wirklich. Und dann auf einmal hat man dann eben zwei Jungs am Tisch sitzen, die sagen, Bauarbeiter werden fände ich gut. Also das könnte mir gefallen, so wird zu mir passen. Und das war zum Beispiel was, wo ich dachte, ja, krass, das ist was, wo man, glaube ich, schnell so drauf guckt und sagt, das darf doch als Mutter nicht sein, man muss sein Kind doch vorbehaltlos annehmen, wie es ist und erstmal erkunden und so. Aber ich glaube, dass viele Menschen nicht frei sind von solchen Ideen und Zuschreibungen, wie man mit seinen Kindern in Verbindung kommen will, welche Bezüge oder Gemeinsamkeiten man sich da wünscht.
Ich glaube, weil halt es da um die Wurst ging in der Geschichte. Also wahrscheinlich knirscht es doch dann, wenn ich halt sage, dieses Thema oder dieses Verhalten oder diese Sache ist mir wichtig, die verstehe ich als Teil meiner Persönlichkeit, also sie jetzt mit ihrer Intellektualität und dass die Kinder das quasi gefühlt ablehnen, damit kann sie halt nicht so leicht umgehen, wie wenn die sich halt bei einem Hobby einfach anders entscheiden würden. Mhm. Aber wenn du halt sagst, was weiß ich, diese ganze Familie war schon immer beim Bogenschießen und hatte olympische Ambitionen und dann kommt da halt so einer angeschlurft und sagt, interessiert mich nicht, dann ist das diese Ablehnung auch größer als nur ein hab keinen Bock auf Bogenschießen. Mhm. Also so stelle ich es mir vor, dass wir halt dann immer so ein bisschen ja enttäuscht sind von unseren Erwartungen an etwas, was uns wichtig ist. Also nicht enttäuscht, sondern dass wir das als Kränkung empfinden, wenn ein Kind quasi durch sein Verhalten was ablehnt, was uns wichtig ist.
Mhm. Ja, und je näher das in unserem Herzen ist, desto mehr. Und wenn wir sozusagen das Gefühl haben, wir haben noch einen anderen Weg zu diesem Kind, ne? Also es gibt einen Zugang, dann ist es vielleicht leichter. Und ich erlebe das aber immer wieder auch in Gesprächen mit Eltern, dass sie wirklich sagen, wir haben mit unserem Kind gefühlt so gar nichts gemeinsam. Also es geht jetzt nicht um einen Aspekt oder zwei, den wir nicht teilen oder so, oder wo wir Einblick in eine neue Welt bekommen, das kann ja auch was ganz Bereicherndes sein, auch aus Elternsicht zu sagen, unser Kind hat hier ein Interesse, das kannten wir noch gar nicht, ist ja auch spannend oder so, sondern dass man wirklich manchmal so das Gefühl hat, wir leben so auf unterschiedlichen Planeten irgendwie, ne? Das höre ich manchmal, dass Eltern zu mir sagen, wir können gar nicht glauben, dass das wirklich unser Kind sein soll, wir sehen quasi nichts von uns in diesem Kind. Und wir haben das Gefühl, da ganz wenig Verbindung dadurch nur zu haben oder zu bekommen. Eine besonders heftige Geschichte, die ich auch jetzt öfter in letzter Zeit geschildert bekommen habe, ist natürlich auch, wenn man das Gefühl hat, das eigene Kind driftet auch so ab, also auch so weltanschaulich politisch irgendwie, ne? Also ich habe mit einer Mutter vor kurzem länger Kontakt gehabt, deren Sohn so rund um den 18. Geburtstag rum so abgedriftet ist in so toxische Männlichkeits-, letztlich auch sehr rechte bis rechtsextreme Bubbles so und auf einmal wirklich anfing, zu Hause in einer eher, sag ich mal, progressiv-liberalen Familie dann lauter so Sprüche rauszuhauen über die Rolle richtiger Männer und die Rolle richtiger Frauen und die Ausländer und die Schwulen und also ne, so, wo dann die Eltern gegengehalten haben und gleichzeitig wirklich so schockiert waren und so sagten, wir hätten uns nie vorstellen können, dass jemand, der in unserer Familie aufwächst, mit unseren Werten, mit unserer Weltoffenheit dann auf einmal so wird. Also da, wo dann auch so eine Verzweiflung dann teilweise ist, im Sinne von, wie kann ich jemanden lieben und als mein Kind ansehen, der dann Dinge sagt, wo für mich bisher wirklich so eine rote Linie verlaufen ist, im Sinne von, mit solchen Leuten will ich keinen Kontakt haben, will ich mich nicht abgeben, ne? Und diese Mutter schrieb mir dann diesen wirklich für mich krassen Satz, dass sie sagte, für mich galt immer der Grundsatz, wir reden nicht mit Nazis, aber was, wenn es dein eigener Sohn ist? So, ne? Und das ist natürlich auch eine heftige Frage. Und um da einmal kurz auf Dana Buchzig zu verweisen, die auch ein tolles Buch geschrieben. Das hat auch so einen langen Titel. Das heißt, warum wir Familie und Freunde an radikale Ideologien verlieren und wie wir sie zurückholen können. Und sie ist eben Kommunikationsexpertin und spricht genau darüber, dass sie sagt, bei irgendwelchen Fremden können wir uns natürlich hinstellen und sagen, deine Ideologie finde ich Mist.
Ja.
Ich will nicht mehr mit dir irgendwas zu tun haben. Aber wenn wir Familie haben oder enge Freunde und die driften auf einmal in so eine Richtung ab, die uns große Sorgen macht, dann sollten wir nicht einfach sagen, dann brechen wir jetzt halt den Kontakt ab, sondern dann kann eben auch dieses in Verbindung bleiben, ringen, sprechen, versuchen zu verstehen, versuchen zusammenkommen, auch ein Weg sein, jemanden teilweise auch aus ideologischen Verirrungen sozusagen wieder zurückzuholen. Aber es gelingt auch nicht immer und dabei ist auch Selbstschutz total wichtig. Also es kann auch passieren, dass man sich da völlig aufreibt. Aber das ist zum Beispiel auch aus meiner Sicht so ein Tabu, dass viele Eltern hochhalten, dass sie sagen, mir könnte das nicht passieren, dass mein Kind sich auf einmal sozusagen ideologisch von mir völlig entfernt. Dafür sorge ich mit meiner guten Erziehung. Und auch das kann Hybris sein, weil da natürlich viel passiert in dieser Phase des Erwachsenwerdens, ne? Mit Gleichaltrigen, online und offline, dass auf einmal da Radikalisierungsprozesse auch passieren können oder ja, eine gewisse Anfälligkeit für Schwarz-Weiß-Denken und gewisse Ideologien ist im Jugendalter einfach oft da.
Genau, also das wäre jetzt, glaube ich, vielleicht ein anderes Thema. Genau, die Frage ist, ab wann ist es Radikalisierung oder wann ist es Provokation? Weil ich glaube, ein Teil davon natürlich auch ist, wie grenzt man sich denn von so einem liberalen, freundlichen, weltoffenen Familienleben denn überhaupt noch ab? Ja, also der Wunsch von Teenagern, sich abzugrenzen, kann natürlich auch gerne da sein, wo es halt den Eltern wehtut und nicht da, wo die Eltern sagen, ist schon okay, wenn du auch mal ein Bier trinkst. So ein bisschen haben wir alle mal über die Stränge geschlagen. Mhm. So funktioniert es halt, glaube ich, nicht. Ja, und das, boah, ja, schwieriges Thema.
Ja.
Und letztlich eben für mich immer die Frage, wie weit darf das die Beziehung überlappen? Genau. Mhm. Also, weißt du, wie so in so Paarkonflikten, wo man ja letztlich auch den Rat liest, die Konflikte brauchen ihren Ort und die brauchen ihre Zeit oder jetzt reden wir darüber, aber jetzt auch mal nicht. Also sozusagen, das ist, glaube ich, gut, es ist zu versuchen, dass dieser Konflikt dann mit dem Kind oder den Jugendlichen nicht das gesamte Familienleben dauerhaft belastet und überschattet. Das wäre so mein höflicher Versuch, dass es trotzdem eine Ebene geben kann für anderes, für andere Begegnungen, für andere Themen, für andere Zärtlichkeiten, was weiß ich.
Ja, also mir ist einfach wichtig, dass wir, glaube ich, ein bisschen einen Raum dafür halten, dass Elterngefühle echt einen manchmal selbst auch erschrecken können. Ich kriege immer wieder auch Nachrichten von Müttern, die eher so aus unserer Sicht jetzt sozusagen der Oma-Generation angehören, also von Müttern, die irgendwie über mich und meine Arbeit gestolpert sind, deren Kinder aber schon selber Kinder haben und schon erwachsen sind und die jetzt teilweise dann einfach mir auch schreiben, dass meine Arbeit in ihnen viel bewegt, weil sie manche Dinge hinterfragen und denken, Mensch, hätte ich das schon vor 30 Jahren gewusst, ne? Oder jetzt teilweise so Schuldgefühle haben, dass sie bestimmte Dinge noch nicht so wussten, reflektiert haben, umsetzen konnten oder so, und manchmal schreiben mir da Mütter Dinge, für die sie sich schämen, wo sie dann, glaube ich, nicht so richtig wissen, wohin damit. Und ich möchte das einfach noch sozusagen einmal kurz erzählen, ohne da jetzt alles perfekt einordnen zu können, einfach um zu zeigen, in welche Richtung solche Gefühle gehen können. Also mir hat zum Beispiel eine Mutter geschrieben, die hat ihre Tochter alleine großgezogen und war immer sehr stolz darauf, eine taffe, selbstständige tolle Tochter großgezogen zu haben, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Und gleichzeitig war eben ihre Lebensaufgabe und ihr Lebenszweck sehr stark auch für viele Jahre um ihre Tochter rumgestrickt. Ne? Also ich muss für die da sein, ich muss die gut großkriegen. Hm, und diese Tochter hat dann irgendwie als junge Frau geheiratet, hat einen sehr netten Mann, laut der Mutter, hat zwei kleine Kinder, lebt mit denen zusammen. Das klingt alles soweit von außen betrachtet sehr gut. Und diese Mutter schreibt mir so, meine Tochter hat jetzt das, was ich immer für sie wollte. Und ich habe immer wieder so einen fast missgünstigen Anteil in mir, der denkt, du weißt gar nicht, wie gut du es hast. Ich hatte es so viel schwerer als du. Du hast jetzt hier noch so einen Mann und Kinder und ich hatte das alles nicht. Und manchmal auch so einen seltsamen, nicht Wunsch, aber so eine Fantasie, dass es irgendwie auch schön wäre, die Tochter würde mit diesem perfekten Lebensmodell jetzt auch mal auf die Nase fallen und dann sehen, wie das wäre. Und dann quasi manchmal so dieser Gedanke, dass sie manchmal wie so eine Tagtraum oder so eine Fantasie hat, dass irgendwann die Tochter quasi verweint vor ihrer Tür steht mit einem Koffer in der Hand und sagt, wir haben uns getrennt, ich weiß nicht, wo ich unterkommen soll. Und dass sie dann so sagt, komm rein,
wieder, Mama.
Ich sag dir alles übers Alleinerziehendsein, ich helfe dir wieder auf die Füße, du brauchst doch keinen Mann, so ungefähr, ne? Und sie beschreibt das dann so, dass das dann manchmal für sie, obwohl das ja eine für ihre Tochter ganz schlimme Fantasie wäre, für sie wie so eine, ja fast so ein Tagtraum ist, in den sie sich manchmal flüchtet. Vielleicht steht sie ja irgendwann vor der Tür und braucht sozusagen all mein alleinerziehendes Wissen. Und ich kann ihr auf die Beine helfen und ich kann für sie da sein und ich kann sie stärken und sie kann erstmal bei mir wohnen mit den Kindern und ich bin dann so die Rettung in der Not. Und da hat sie mir dann so geschrieben und ihr ist schon klar, dass da natürlich auch einfach so eine Sehnsucht danach, gebraucht zu werden, eine Sehnsucht danach, vielleicht auch wieder so ein bisschen diese Zweierbeziehung, wie man das früher hatte oder so, zu haben, dahinter steht. Und trotzdem schrieb sie, das wäre für sie manchmal richtig belastend, diese Gedanken zu haben, weil sie ja eigentlich weiß, dass ihre Tochter glücklich ist in dem Leben und man darf doch seinem Kind nichts Schlechtes wünschen. Und dann schrieb sie, aber manchmal ist in ihrem Glück halt kein Platz mehr für mich.
Ja, ja.
Weißt du, und das fand ich so einen anrührenden Brief zum Beispiel. Und diese Frau, ich hatte das Gefühl, die wollte von mir gar keinen Rat. Die wollte das einfach nur jemandem erzählen. Und dann bin ich da manchmal wie so eine Briefkastentante, weißt du, die sich das dann einfach anhört und sagt, oh ja, das stelle ich mir nicht leicht vor. So. Für solche Gefühle gibt es, glaube ich, wenig Raum. Und dieses Gefühl, ich wünsche mir manchmal, dass es meinem Kind nicht so gut geht, damit ich gebraucht werde. Das begegnet mir immer wieder in Varianten so. Wenn mein Kind krank ist, tut mir das natürlich leid, aber irgendwie ist es auch schön, dass es dann nochmal so sich ankuscheln will und so nicht die ganze Zeit wegstrebt und dann so selbstständig sein will oder so. Es gibt immer wieder Momente.
Von mir abhängig ist halt auch, genau. Ne? Weil ich dadurch wieder richtig zeigen kann, das passt so ein bisschen auch zu der Geschichte, die du gerade paraphrasiert hast. Mhm. Ohne mich geht's hier nicht. Sieh doch, was ich alles für dich tue. Oder auch ohne mich bist du nicht lebensfähig, sodass diese ganzen Ablösungsthemen da halt im Raum stehen.
Ja, ja, oder ein letztes Beispiel, das ich noch nennen möchte, ist, ich hatte vor kurzem einen Podcast gehört, da war Bodo Wartke, den ich ja ganz toll finde, bei Johanna Klug zu Gast, die ist Sterbebegleiterin und macht so einen Podcast zum Thema Tod. Und da war er und hat da ganz viel erzählt und hat da unter anderem auch über seine verstorbenen Eltern gesprochen und die relativ komplexe Beziehung seiner Eltern zu ihm und von ihm zu seinen Eltern und wie sich das auch verändert hat nach dem Tod der Eltern, wie er jetzt manche Dinge anders betrachten kann. Und in diesem Kontext hat er einen kurzen Absatz so darüber erzählt, dass sein eigener Vater, der Arzt war, selber auch künstlerische Ambitionen hatte, aber dann eben an der Kunsthochschule nicht angenommen wurde und dann quasi gesagt hat, ja, dann werde ich halt Arzt. aber so ein bisschen ein Leben lang quasi diesem ungelebten Künstlerleben hinterhergetrauert hat und dass dann die Tatsache, dass dann der eigene Sohn Künstler werden konnte und auch sozusagen von seiner Kunst leben konnte und kann, nochmal ganz viel bei dem Vater ausgelöst hat, weil eben manchmal Eltern auch dazu neigen, bestimmte Dinge, die ihnen passiert sind, dann so ein bisschen absolut zu setzen, im Sinne von, man kann halt nicht so und so was machen. Und wenn dann das eigene Kind das doch kann oder doch macht, dann kann das sowas in einem anrühren, dass man denkt, ist ja unerhört. Also warum darfst du jetzt, was ich nicht darf oder was ich nicht kann? Oder was mir vielleicht nicht gelungen ist in der Weise oder wo ich vielleicht nicht mutig war, aber es war natürlich auch immer eine andere Zeit und ein anderer Kontext. Aber das ist sowas, was mir auch oft begegnet, dass Eltern auf der einen Seite sich natürlich wünschen, dass ihre Kinder, ne, über sich hinauswachsen und dass ihnen die Welt offen steht, dass sie alles machen können. Aber dass manchmal es auch sehr schmerzhaft sich anfühlen kann, wenn das eigene Kind irgendwas macht, schafft, erreicht, erlebt, was man selber immer als so einen unerfüllten und vielleicht auch unerfüllbaren Traum in sich getragen hat. Und das ist zum Beispiel auch was, was mir immer wieder begegnet in Kontexten, dass Eltern so sagen, ich fühle mich so schlecht, ich sollte mich doch einfach für mein Kind freuen, dass es dieses oder jenes jetzt erlebt und leben kann. Aber ich spüre da auch so eine Eifersucht auf mein Kind, so Neid, so wie so, warum darfst du jetzt das erleben? Und ich konnte das, durfte das nicht. Mir passiert das auch immer mal wieder mit Fremden zum Beispiel, dass Menschen auch mir sagen, dass das, was sie in mir oder in meiner Biografie sehen, sie manchmal so anpiekt, weil es relativ häufig Menschen gibt, die irgendwann mal davon zum Beispiel geträumt haben, Kinderbücher zu schreiben. Das ist ja für viele so eine Fantasie von, das wäre total schön. Und dann haben sie das quasi so begraben und dann oft auch mit so Gründen wie, wenn man nicht auf dieser bestimmten Schule war oder wenn man Kinder hat und sich um die kümmern will, dann kommt man zu sowas nicht auch noch zusätzlich. Also man kann nicht eine erfolgreiche Karriere haben und eine Großfamilie, da muss man sich halt entscheiden. So. Und wenn dann man quasi, und dann gibt es da Leute, die dann quasi sagen, sie können mit dem, was sie von mir in der Öffentlichkeit sehen, manchmal ganz schlecht umgehen, weil das für sie an diesem Glaubenssatz rührt. Es war sozusagen ein Naturgesetz, dass das nicht klappen konnte, weil sie dann quasi dann so drauf gucken und sagen, na toll, bei der ging's auch. So. Und das fühlt sich dann unangenehm an. Das hat jetzt in dem Fall nicht so viel mit Eltern-Kind-Beziehung zu tun, aber.
Aber es beschreibt ja dieses Gefühl, dass du jemand anderem die Schuld quasi geben kannst, möchtest für das, was halt bei dir nicht geklappt hat. Und das können wir halt mit unseren Kindern wunderbar durchspielen. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben dieses Jahr, aber ab und zu kommen sie ja dann doch, weil man dann trotzdem wieder gebraucht wird, und sie dann nicht so total spüren zu lassen. Ich glaube, das ist auch die große Kunst. Ist das so?
Ja, das ist, glaube ich, das, womit ich in diesem Zusammenhang vielleicht am meisten so struggle, dass ich so merke, also ich habe zum Beispiel auch tendenziell sehr so feine Antennenkinder, die ganz viel spüren und auch oft ganz doll nachbohren, ja, also ich habe so ein Kind, das sagt dann, Mama, ich spüre doch das, was ist, und dann sagt man, es ist alles gut, ich bin einfach ein bisschen erschöpft, ich muss jetzt ausruhen, aber Mama, nee, da ist noch mehr. Nee. Ja, ich denke über das und das nach, aber du musst dich damit nicht befassen. Ja, aber nee, Mama, da ist auch was zwischen uns, weißt du, was ich meine, also und da dann so ehrlich zu sein, schützend zu sein, diese Feinfühligkeit nicht abzuwerten, nicht in so, sei nicht immer so naseweiß, bild dir nicht irgendwelche Sachen ein, die da so sind, und gleichzeitig diesen Raum zu halten von, nur weil du immer mehr nachfragst, heißt es nicht, dass du jede Antwort in aller Facettenreiche sozusagen auch brauchst und verarbeiten kannst. Und das kann, die Verantwortung kann auch nicht bei dir, dem fragenden Kind, liegen, was du wirklich verarbeiten kannst. So, das finde ich schon komplex. Und natürlich auch, je älter Kinder und Jugendliche dann sind oder so und auch Erwachsene dann sind, ist das so schwieriger. Also ich habe sozusagen immer diese Perspektive zu sagen, ich kann, weißt du, das ist wie in so einem Fixierbild, dass ich sozusagen einerseits immer denke, ich habe so viel Verständnis für all diese komplexen Elterngefühle und ich denke, die dürfen alle sein und die haben alle ihre Geschichte und alle ihren Hintergrund, und gleichzeitig verstehe ich auch, dass ein junger Mensch, der heiratet oder seinen Abschluss macht oder irgendwas erlebt, sich einfach auch wünscht, dass da Eltern dann stehen und uneingeschränkt sich mit freuen können und nicht irgendwelche komplexen eigenen Themen da dann noch reinschütten. So. Und was macht man aber dann, wenn das komplexe Themen hochbringt? Sagt man dann, schluckt die verdammt nochmal runter, das ist der Tag eures Sohnes, so ungefähr, weißt du? Oder sagt man, da muss so ein bisschen irgendwie auch Raum sein? Also ich finde das selber nicht also so leicht.
Wann ist in Familie Raum für die schwierigen Gefühle? Ja, klar.
Und idealerweise wäre es wahrscheinlich so, dass man sozusagen antizipiert, dieser oder jener Anlass oder dieses oder jene Thema könnte bei mir was hochbringen und ich bearbeite das quasi schon so ein bisschen, weißt du, prophylaktisch im Rahmen von Gesprächen in der Partnerschaft oder mit Freunden oder so. Aber so funktioniert das Leben ja oft auch nicht. Also manchmal wird man ja auch ganz kalt erwischt von irgendwas, wo man gar nicht wusste, dass einen das so berühren würde oder dass das sowas mit einem machen würde. Also wenn ich mit eigenen, sag ich mal, schwierigen Muttergefühlen konfrontiert war, war das selten mit genau, Vorbereitung, sondern manchmal wirklich so aus der Kalten, dass ich so dachte, oh krass, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so viel mit mir macht, aber so ist es jetzt.
Ja, eben.
Genau. Und ich selbst als Mutter habe dann da schon für mich den Anspruch an mich, zu sagen, wenn es jetzt irgendein Moment ist, wo mein Kind oder meine Kinder bei mir sind und wo es irgendwie um sie und ihre Gefühle geht, dass ich versuche, wenn ich irgendwelche schwierigen Gefühle in mir aufsteigen fühle, zu sagen, ich registriere die, ich nehme die wahr, jetzt ist gerade nicht der Raum dafür. Also ich packe die so ein bisschen zur Seite und ich komme da irgendwann nochmal hin zurück, aber ich kann die jetzt quasi nicht hier ungebremst aus mir rausbrechen lassen. Und ich habe das Gefühl, dass ich da auch eine gewisse Selbstdisziplin von mir selbst sozusagen erwarte, zu sagen, jetzt nicht. Das ist jetzt gerade nicht dran, dafür ist jetzt gerade nicht der Rahmen. Ich vergesse das nicht, aber ich kann das jetzt gerade nicht ungefiltert hier wohin stellen. Aber das ist natürlich auch was, was nicht immer gelingt und was mit Übung zu tun hat und was auch damit zu tun hat, weiß ich, dass ich irgendwann irgendwo anders noch einen Raum habe, wo ich damit hin kann.
Das wollte ich gerade sagen. Genau, die Frage ist halt immer, habe ich in 3 Stunden oder in 3 Wochen irgendein anderes Ohr oder einen Wald, wo ich dann damit hin kann. Ja. Mhm. Ja, wie geht's euch mit den schwierigen Elterngefühlen? Schreibt uns immer gern an podcast@nora-imlau.de. Und damit kommen wir zu der Sponsorin der aktuellen Folge und es folgt etwas Werbung.
Ja, die heutige Folge wird unterstützt von der Alltagsgold-App. Das ist eine Foto-App, aber es ist gleichzeitig auch noch sehr viel mehr. Das heißt, ihr könnt in der Alltagsgold-App immer wieder Fotos aus eurer Handygalerie hochladen und da dann auch problemlos Erinnerungen, Zitate, kurze Momente schriftlich festhalten und so praktisch so eine Art Tagebuch eures Alltags mit eurem Kind oder euren Kindern anlegen. Und das kann euch sozusagen im App-Format erstmal daran erinnern, was im Alltag irgendwie gut gelaufen ist und was irgendwie schön war. Ihr könnt aber tatsächlich auch ein physisches Fotobuch dann erstellen, daraus lassen oder auch mehrere Fotobücher. Ihr könnt parallel mehrere Alben anlegen. Ihr könnt diese App auch gemeinsam nutzen, zum Beispiel als Elternpaar, die so gemeinsam dann festhalten, was ihnen wichtig war. Das heißt, das ist eine App, die einerseits euch im Alltag immer wieder daran erinnert, im Hier und Jetzt zu sein, die besonderen Momente, das kleine Glück so wahrzunehmen, festzuhalten und gleichzeitig auf einer ganz alltagspraktischen Ebene erleichtert es euch unglaublich die Organisation eurer Fotos. Ne? Ihr müsst dann nicht irgendwann den großen Berg Bilder durchwühlen, um irgendwie mit viel, viel Arbeit ein Familienfotoalbum zu erstellen, sondern ihr habt quasi über das Jahr hinweg automatisch schon das Familienalbum vorbereitet und müsst es, wenn ihr das dann haben wollt, nur noch in den Druck geben.
Genau. Denn Sarah, die Gründerin, hatte eben so verschiedene Probleme, glaube ich, als sie anfing, Alltagsgold zu entwickeln. Einerseits dieser Wust an Fotos und andererseits dieses, wie halte ich die Momente fest, die mir jetzt aber gerade mit meiner Familie wichtig sind. Sie ist auch ausgebildete Fotografin und deswegen gibt es verschiedene Angebote oder Hinweise für euch. Ihr könnt diese App erstmal kostenlos ausprobieren. Sie ist DSGVO-konform. Das Ganze ist auch in der EU gehostet und so weiter. Und wer sich die App runterlädt mit dem Rabattcode aller-anfang, bekommt zusätzlich einen Fotokurs gratis, der sonst 99 Euro kosten würde. Die Infos dazu und den Link dazu packen wir euch in die Shownotes.
Genau, und noch eine ganz wichtige Ergänzung, die ich persönlich sehr wertvoll finde. Sarah fühlt sich sehr solidarisch verbunden mit allen pflegenden Familien und Familien, die mit schweren Diagnosen zu kämpfen haben. Und diese Familien erhalten von ihr deswegen den Zugang zur Alltagsgold-App mit allen Funktionen dauerhaft kostenlos. Das heißt, wenn ihr unter alltagsgold.app/pflegende-eltern reinschaut, dann könnt ihr, wenn ihr pflegende Eltern seid oder selbst eben auch von schweren Diagnosen betroffen seid, euch um diesen kostenlosen Zugang bei Sarah bewerben und dann gerade in einem Alltag, ne, der oft sehr belastet ist und in einem politischen Klima, wo man oft das Gefühl hat, gerade im Kontext pflegender Elternschaft, dass einem immer mehr Steine in den Weg gelegt werden, könnt ihr sozusagen so einen Gegenpol haben, dass jemand euch da sieht und sagt, ihr habt es besonders verdient, euer Alltagsglück, euer Alltagsgold festhalten zu können.
Ganz genau. Alltagsgold.app ist die Website. Alle Infos, Links zum Fotokurs, Code und so weiter packen wir euch in die Shownotes dieser Folge. Vielen Dank. Und damit, liebe Nora, kommen wir zum Postfach. Davor wollte ich noch murmeln, das war die vorletzte Folge vor unserer Sommerpause.
Oh, wow, ja.
Und zwar haben wir eine Mail bekommen von Janina zu unserer Schulanfangsfolge. Die würde ich gerne in Auszügen dir und euch allen vorlesen. Ich bin Sozialpädagogin und arbeite momentan als Pool-Inklusionshilfe an einer Grundschule. Die Arbeit ist für mich noch recht neu. Zuvor habe ich im stationären Bereich gearbeitet. Ich lese und höre immer wieder, wie kritisch die Entwicklung weg von Einzelfallhilfen hin zu Pool-Inklusionshilfen gesehen wird. Das hatten wir ja beide auch in der Folge so am Rande ein bisschen anklingen lassen, ne? Diese Kritik kann ich zum Teil nachvollziehen und ich verstehe auch die Sorgen vieler Eltern, ob ihr Kind so noch ausreichend unterstützt werden kann. Trotzdem sehe ich auch viele Vorteile dieses Modells. Zum einen war es zumindest in unserer Region vor Einführung der Pool-Inklusion so, dass die Einzelhilfen keine pädagogische oder medizinische Fachqualifikation mitbringen mussten. Der Beruf war entsprechend schlecht bezahlt, das Arbeitsverhältnis direkt an die Anwesenheit eines einzelnen Kindes gekoppelt. War das Kind krank oder in einer Kur, fiel der Verdienst weg. Die Pool-Inklusionshilfen sind dagegen pädagogische oder medizinische Fachkräfte. Ich finde auch den Wechsel der Bezeichnung Integration hin zu Inklusion wichtig, weil er einen veränderten Blick auf Teilhabe widerspiegelt. Die Professionalisierung des Berufs verbessert aus meiner Sicht die Qualität der Unterstützung und sorgt gleichzeitig dafür, dass qualifizierte Fachkräfte durch angemessene Vergütung langfristig im Beruf bleiben. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Ich glaube jedenfalls, dass Pool-Inklusion grundsätzlich nicht schlechter oder besser ist als Einzelfallhilfe. Sie kann für bestimmte Fälle und Kinder sehr gut funktionieren, wenn sie fachlich und konzeptionell gut umgesetzt ist. Vielen Dank fürs Lesen und vielen Dank für euren tollen Podcast.
Ja, vielen Dank, Janina. Das ist ein total wertvoller Einblick und ich finde das absolut einleuchtend, dass wenn natürlich an Schulen, ne, pädagogisch und medizinisch versierte Fachkräfte vorgehalten werden, die immer da sind, die die Inklusion gewährleisten sollen für mehrere Kinder, dass das auch ein Benefit sein kann. Das Problem und das, was, glaube ich, sehr, sehr viele Eltern im Moment auffühlt, ist, dass eben diese Pool-Lösung auch im Zuge von Sparmaßnahmen vorgeschlagen wurden von der aktuellen Bundesregierung, sodass da viele befürchten, es geht letztlich nicht um eine bessere Inklusion, sondern es geht vor allem um Kürzungen. Und vielen Eltern macht eben diese Entwicklungssorge, dass man in Bezug auf Teilhabeassistenzen weggehen könnte vom individuellen Anspruch eines Kindes hin zu sozusagen, die Schule hat für was zu sorgen. Ja, und dann ist sozusagen immer die große Frage, wenn ich mein Kind einschulen möchte in Grundschule XY und die hat nun gerade mal keine Poolkräfte, habe ich dann, ne, als Elternteil das Recht für mein Kind auch einklagbar zu sagen, ich will aber, dass mein Kind da hingeht und Teilhabe bekommt, oder kann ich dann irgendwohin verschifft werden, wo halt irgendwie jemand vorgehalten wird, der dieser, ne, dieser Pool-Lösung sozusagen entspricht, aber vielleicht wird mein Kind dann aus seinem sozialen Kontext total rausgerissen und es findet eher wieder so eine Segregation statt im Sinne von die Kinder mit Teilhabeassistenzbedarf werden alle irgendwie in eine Schule gepackt, wo es dann Fachkräfte gibt und alle anderen sind dann quasi rausgenommen aus diesem Inklusionsanspruch. Also das ist so das, sag ich mal, politische und auch gesellschaftliche Thema dahinter und gleichzeitig sehe ich absolut, dass es wichtig ist, das nicht schwarz-weiß zu betrachten. Und ich finde das eine sehr, sehr wertvolle Perspektive, die du da einbringst. Und ich würde mich total freuen, wenn Eltern von Kindern, die zum Beispiel eine Teilhabeassistenz haben oder brauchen, uns da auch noch mal schreiben würden, wie das bei ihnen gelöst ist, was sie sich da wünschen, was auch ihre Hoffnungen, Ängste, Sorgen, Wünsche in Bezug auf diese Lösungen zur Inklusion sind.
Genau. Und noch eine Mail hat uns erreicht von Christine zur Schulfolge. Und zwar, ich würde es auch wieder ein bisschen paraphrasieren, sie bedankt sich zunächst eigentlich sehr für unseren Podcast und sagt dann aber, nun habe ich es das erste Mal, dass mich eine Folge von euch beunruhigt, die Folge zur Einschulung. Unser Sohn kommt diesen Sommer zur Schule, 3 Tage vor seinem 6. Geburtstag. Ich bin verunsichert, ob wir ihm langfristig doch eher Steine in den Weg legen mit dieser Einschulung. Vielleicht könnt ihr mir Tipps geben, wie wir als Eltern unseren noch recht jungen, aber auch sehr selbstständigen Sohn gut durch die Schulzeit bringen können. Also sie schildert dann eben, dass sie sich große Gedanken gemacht haben. Sie haben sich von unterschiedlichen Seiten beraten lassen und haben dann eben diese Entscheidung getroffen und waren mit der wohl auch zufrieden. Und dann kamen wir halt mit unserer Folge um die Ecke. Und sie macht sich jetzt eben Sorgen, wie das für ihn sein wird, gerade in den späteren Klassen. Aber, sagt sie, vielleicht schaffe ich es, wie du, Nora, ein Zukunfts-Christine, also heißt sie eben, zu erschaffen. Dann brauche ich jetzt nur noch zu lernen, wie ich das nötige Selbstvertrauen aufbaue, dass ich meinem Zukunfts-Ich zutraue, dann damit entsprechend umgehen zu können.
Ja,
das danke nochmal für all die tollen Stunden mit euch. Liebe Grüße, Christine.
Das ist ein schöner Gedanke. Ja, und also es war natürlich überhaupt nicht unsere Absicht, Menschen da zu verunsichern. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, ne, wenn man darüber spricht, über so Phänomene, die sich teilweise eben auch in Studien abbilden lassen, im Sinne von tendenziell haben oft Kinder, die etwas älter sind bei der Einschulung, einen leichteren Bildungsweg als Kinder, die jünger sind bei der Einschulung. Das heißt natürlich nicht, dass sozusagen jedes einzelne Kind Gefahr läuft, im schulischen System dann Schwierigkeiten zu bekommen. Und gerade, wie Christine das schildert, dass sie sich da sehr genau haben beraten lassen, das spricht ja dafür, dass das eine wirklich gut abgewogene Einzelfallentscheidung ist, ne? Also da, wo man eben genau gucken muss, was passt. Und gleichzeitig ist es einfach eine Tatsache, dass egal, wann wir unser Kind einschulen, wir keine Garantie dafür haben, dass der Bildungsweg unseres Kindes reibungslos verläuft. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir, wenn wir ein Kind einschulen, diese innere Zuversicht behalten, zu sagen, grundsätzlich traue ich meinem Kind das zu, wir freuen uns darauf, wir behandeln diesen Schulstart als etwas Positives, als eine Chance und gleichzeitig sind wir innerlich auch darauf vorbereitet, dass es sozusagen Herausforderungen geben kann und wenn diese Herausforderungen kommen, dann werden wir uns ihnen stellen und das kann bedeuten, dass manchmal ein Kind vielleicht nochmal freiwillig ein Schuljahr wiederholt, das muss nicht nur aus sozusagen Leistungsgründen passieren, manchmal passiert es auch aus sozialen oder Entwicklungsgründen, manchmal ist es aber auch einfach so, dass ein Kind das sehr gut schafft, sich einzurichten in dieser Rolle des jüngsten Kindes im Jahrgang und dann über Hobbys, über Vereine, über Freundschaften, ne, sich praktisch so einen sozialen Puffer in gewisser Weise auch zulegt, der dann vielleicht manche Härten, die sonst auch damit einhergehen könnten, das jüngste Kind zu sein, abfedert. Selbstbewusstsein ist ein gutes Stichwort. Es ist gut, wenn euer Kind selbstbewusst da reingeht und sich auch behaupten kann in der Schule. Und wenn ihr auch als Eltern selbstbewusst zu eurer Entscheidung und zu eurem Weg steht und gleichzeitig eben in einem guten Kontakt und Austausch bleibt, gerade auch mit den Lehrkräften, wie sie euer Kind erleben. Und es ist wichtig, dass wir als Eltern im häuslichen Umfeld uns immer wieder bewusst machen, dass unser Kind, nur weil es jetzt in die Schule geht, nicht viel älter auf einmal ist. Ne? Also, dass wir nicht auf einmal von dem Kind in jedem Lebensbereich erwarten, jetzt auf einmal viel größer und reifer und erwachsener, weil du bist doch jetzt schon in der ersten Klasse zu sein, sondern das Kind darf gerade im häuslichen Umfeld, gerade wenn es bei uns ist, auch nochmal dieses Kleinsein dürfen erleben.
Ja. Das ist ein schöner Gedanke, ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, das war's schon wieder und wieder bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Musik.